Vor etwa 50 Jahren gab es einen geistlichen Aufbruch in Nürnberg. Aus diesem geistlichen Ausbruch sind auch einige Gemeinden entstanden, die dann gegründet wurden. Es war überhaupt so dieser Aufbruch, der, was man gemeinhin als charismatische Gemeindeerneuerung nennen kann. Und da gab es in der Nähe von Altdorf einen Bauernhof, der als Volzenhof bekannt war, weil die Familie Volz den dort betrieben hat. Es war eine Schweinezucht. Und auf diesem Bauernhof, auf dieser Schweinezucht, war im Grunde der geistliche Aufbruch. Da trafen sich regelmäßig Menschen zum Gottesdienst, entweder in irgendeiner Halle oder im Wohnzimmer oder auf der Wiese. Und dort habe ich meine erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Dort bin ich Leuten begegnet, die irgendwie was hatten, was ich faszinierend fand. Die hatten eine besondere Ausstrahlung, die hatten eine besondere Freude und die standen dann auch so zusammen und haben irgendwie so geredet, wo ich mir dachte, ich verstehe jetzt gerade nicht, was sie sagen. Und das fand ich so faszinierend damals als 14-, 15-Jähriger, dass ich zu dem damaligen Leiter Johannes Löffert, der aus Frankfurt immer angereist ist und diese Events veranstaltet hat, zusammen mit seiner Frau Lydia, habe ich gesagt, Johannes, ich will das auch haben, was auch immer. Ich hatte keine genaue Vorstellung von dem, was das auch haben bedeutet, aber ich habe nur einfach gesagt, Johannes, das scheint cool zu sein und ich will es auch haben. So, und dann hat er gesagt, gut, kommst du in der Mittagspause zu mir in mein Zimmer, dann beten wir und dann kannst du das auch haben. Dann bin ich in der Mittagspause, es war so 1 Uhr, Sommer, warm. Was ich mich noch erinnere, ist die Fliegen flogen rum, weil es war ja auf dem Bauernhof, gab es viele Fliegen. Und es gab auch vor allen Dingen Schweine und der Schweinegeruch war nicht zu überriechen. Und ich saß da also in diesem Zimmer und er betete für mich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich muss dir ehrlich sagen, außer dass ich dieses Gebet gehört habe und seine Hand gespürt habe, habe ich gar nichts gespürt. Es ist auch gar nichts passiert. Danke, dass du es geregelt hast. Ist auch gar nichts passiert. Und das hat mich enttäuscht. Und dann habe ich den Johannes damals angeschaut und habe gesagt, Johannes, was los? Habe ich ein Problem? Hast du ein Problem? Haben wir ein Problem? Hat Gott ein Problem? Wo liegt das Problem? Warum erfahre ich nichts? Dann hat der Johannes gesagt, du bist ganz einfach. Du gehst jetzt einfach mal in den Wald. Und dann wirst du schon sehen. Und von diesem Hof führt so ein Feldweg durch die Wiese in den Wald. Ich habe das irgendwann auch mal gemalt. Jedenfalls, ich bin diesen Feldweg längs gegangen und habe nichts gespürt und habe nichts gespürt und habe nichts gespürt. Und als der Schatten vom Wald mich erreichte, kam plötzlich eine unglaubliche Freude über mich, die ich so in der Form noch nicht kannte. Und verbunden mit dieser Freude fing ich an, in einer Gebetssprache zu sprechen, die mich seither begleitet. Das waren damals nur ein paar Silben und man hat mir gesagt, du, das ist wie ein Säugling, du musst sprechen lernen, du musst das üben. Auch ein Kind, ein Säugling spricht nicht schon so, wie ich jetzt spreche hier auf der Bühne, sondern bildet Silben, Mama, Papa, Dada, A, Auto, O, und so. Und dann 2 Wörter und dann 3 Wörter und dann ganze Sätze und so. Und ähnlich ist es dann bei mir auch so gewesen. Jedenfalls, ich bekam da nicht nur diese Freude in mein Herz hinein, die ich seither mit dem Heiligen Geist verbinde. Und immer wenn ich spüre, dass der Heilige Geist wirkt, dann ist diese Freude in jedem Falle ein untrügliches Merkmal, dass der Heilige Geist wirkt, sondern es ist auch für mich persönlich unglaublich hilfreich, neben allen anderen Gaben, die der Heilige Geist ja schenken will, hat er mir auch eine Sprache geschenkt, die ich nicht verstehe, mit der ich Geheimnisse zu Gott rede. Das ist sozusagen mein rotes Telefon zum Chef, wo ich mich in meinem Inneren aufbauen kann, wo ich viele Dinge regeln kann, die mich sonst geistlich möglicherweise überwältigen können. Und ich muss ehrlich sagen, also ohne dieses Geschenk vom Heiligen Geist wüsste ich auch nicht, wie ich jetzt hier seit 10 Jahren diese Aufgabe CZA schaffen sollte. Was ich da erlebt habe und in der Folge dann erlebt habe, zum Beispiel, dass ich für Menschen gebetet habe und diese Menschen dann unter der Kraft des Heiligen Geistes einfach umgefallen sind, was mich in sehr viel Schwierigkeiten gebracht hat, weil wir waren die erste charismatische Gemeinde, die bei der Evangelischen Allianz in Nürnberg eingeladen waren, teilzuhaben. Und dann kam ein Ehepaar von den Methodisten in unseren Gottesdienst und die wollten ihr Leben Jesus geben. Die waren zwar in der methodistischen Kirche, aber haben irgendwie plötzlich eingesehen, also ohne dass ich eine Entscheidung für Jesus treffe, bin ich eigentlich gar nicht ein Nachfolger Jesu. Und dann kam das Ehepaar nach vorne, stellte sich vor mich hin und sagte, wir möchten unser Leben Jesus geben. Und das hat mich natürlich damals sehr gefreut, freut mich heute noch immer, wenn Menschen sowas sagen. Und dann habe ich für sie gebetet. Und ich habe auch meine Augen zugemacht, weil ich ja einfach nicht für Heilung gebetet habe und nicht für irgendwas anderes, sondern nur dafür, dass die ihr Leben Jesus geben. Und habe ihnen das vorgesprochen und habe ihnen nachgesprochen und so. Und dann mache ich meine Augen wieder auf und dann lagen die beide am Boden, rücklings, einfach so, bumm. Hat auch niemand sie aufgefangen. Und dann bekam ich ein paar Tage später einen Anruf von dem Paul Nollenberger, der war damals Chef des Martha-Maria-Krankenhauses und Präses der Evangelischen Allianz. Und er hat mich zu sich zitiert und hat gesagt, was muss er hören? Was passiert hier? Spinnst du, Gottfried? Wir überlegen uns das nochmal, ob du überhaupt mitmachen darfst. Und dann habe ich gesagt, Paul, du, ich kann dir auch nicht sagen, was da passiert ist. Ich verstehe es auch nicht. Du musst es mir erklären. War das jetzt von Gott oder war das vom Teufel? Weil das war die Frage. Das kann ja nicht von Gott sein. Ich sage, ich predige das Evangelium. Menschen stehen auf, möchten ihr Leben Jesus geben. Sie sprechen ein Gebet, dass sie Jesus ihr Leben anvertrauen. Ich bete für sie und sie fallen um. Ich habe sie nicht gesupst. Ja. Es gab ja immer auch diese Supser damals, die ja dann ihre geistliche Dynamik deutlich machen wollten, indem sie einfach die Leute umgesupst haben. Kleiner Spoiler, wir haben einfach das Supsen deshalb schon unterbunden, weil wir einfach die Leute nicht aufgefangen haben. Und wenn sie umgefallen sind durch den Heiligen Geist, haben sie sich auch nie wehgetan. Und die einfach nur so umfallen wollten aus religiöser Duselei, die haben das sein lassen, weil sie gewusst haben, wenn ich umfalle, haue ich mich an. Also das war schon so eine Selektion damals. Aber was ich sagen kann ist, ich habe jetzt dieses Buch in die Hand bekommen, es ist auch neu aufgelegt im Herder Verlag von Rainero Canta la Mesa. Das ist der Prediger des päpstlichen Hauses mit einem Vorwort von Josef Ratzinger, ihr kennt ihn alle noch, Papst Benedikt, 2007 rausgekommen. Da steht alles das drin, was ich vor 50 Jahren erfahren habe und noch viel mehr. Also, und der Kardinal Rainero Canta la Mesa ist ja immer noch Prediger des päpstlichen Hauses, predigt jetzt für Papst Franziskus. Der schreibt dort ausführlich über all die Erfahrungen, wo ich mir immer noch damals unsicher war, oh, was ist das? Und wir auch noch Prügel dafür bekamen und alles Mögliche auf uns gehetzt wurde, weil wir charismatisch sind. Was heißt das eigentlich überhaupt, charismatisch zu sein? Und wir waren dann sowieso so zwischendrin, die Charismatiker haben uns als evangelikal angeschaut und die Evangelikalen haben uns als Charismatiker angeschaut. Und das war sowieso immer irgendwie für uns oder für mich ganz schwierig, weil was bin ich eigentlich überhaupt? Und ich kann eigentlich nur sagen, ob du mich nun fragst oder ein Muslim mich fragt, ich bin ein Nachfolger Jesu. Das kann ich für mich sagen. Ja, ich sympathisiere mit manchen Dingen, die die katholische Kirche veröffentlicht, wie das hier zum Beispiel, das ist das beste Buch über den Heiligen Geist überhaupt, ever. Und evangelisch ist meine Tradition und die Gaben des Geistes finde ich spannend und Taufe ist auch wichtig und wir lernen das Evangelium, also sind wir irgendwie Methodisten, Baptisten, Pfingstler, evangelisch, katholisch, weiß ich nicht. 100% deckt sich das mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und von denen ich mir wünschen würde, du würdest danach auch Hunger haben. Denn der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes, die war von Anfang an dabei. Nico würde es jetzt feiern, wenn ich wieder an den Anfang der Bibel gehe, sogar in den ersten, ins erste Buch Mose, in das erste Kapitel und in den zweiten Vers. Da heißt es, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da war der Heilige Geist al pene haaretz. Über dem Wasser. Und dann sagt der Vater, lass uns schaffen. Komm, Schöpfergeist. Deswegen heißt das Gebet der alten Kirche auch, komm, Schöpfergeist. Und deswegen passt das so gut in diese Serie Souverän, wo wir über Kreativität, über Schöpfung, über Neues, über Wiederherstellung reden. Das ist alles eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das, was du hier erlebst, ist letztlich, auch wenn du emotional angefasst wirst, manche Leute fangen an zu weinen, weil sie so berührt sind, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn du dich fragst, wo ist der Heilige Geist? Dann kann ich nur aus deiner Frage entnehmen, dass du keine Beziehung zum Heiligen Geist hast, sonst würdest du ihn erkennen, wie er stark unter uns wirkt. Nun, Jesus, der hat ja gesagt, Leute, ihr braucht nicht rumheulen, wenn ich gehe, denn ich werde euch nicht allein lassen. Ich werde zu euch kommen. Ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Und das feiern wir an Pfingsten. Da ist diese Verheißung des Vaters erfüllt worden. Und der da schenkt, ist der Vater. Das heißt, wenn du jetzt heute nach diesem Gottesdienst genau so denkst, dass du sagst, das will ich haben, dann wende dich an den Vater und sage, Vater, das will ich haben, ich will das haben, ich will das haben, ich muss es haben, ich brauche es dringend. Und ich frage mich überhaupt, wie man ohne auskommen kann, weil die Herausforderungen sind so mächtig und so groß, dass man eigentlich ohne dem auch gar nicht richtig zurechtkommt. Also kann man schon, natürlich, man kann auch mit dem stumpfen Messer schnitzen, aber viel besser ist es mit dem scharfen. Man kann auch mit einer Handsäge Bäume fällen, aber viel besser ist es mit einer Motorsäge. Man kann auch mit dem Fahrrad nach Nürnberg fahren, viel besser ist es mit dem Auto. Also gut, vielleicht ist jetzt jemand sauer auf mich, Umweltschutz. Fahrrad ist natürlich besser für die, die da so verdrahtet sind. Gut. Es gibt ein Fest im Judentum, das heißt Laubhüttenfest. Das ist letztlich das Fest der Freude. Wenn du, ich möchte jetzt nicht über Laubhüttenfest reden, weil das führt zu weit, google das für dich, alles im Internet, tollste Erklärungen, was das Laubhüttenfest ist. Jedenfalls, das ist ein Fest, wo sie feiern, dass sie aus Ägypten rausgeführt wurden und dass sie versorgt wurden. Und sie feiern vor allen Dingen, dass sie Wasser hatten. Also das Wasserfest. Laubhüttenfest hat sehr viel mit Wasser zu tun. Und sie haben Wasser aus der Quelle Shiloah geschöpft und haben es zum Tempel gebracht. Das war Teil dieser Zeremonie in goldenen Gefäßen. Und am siebten Tag, praktisch am Höhepunkt des Festes, sind die ganzen Priester, rennen die mit ihren goldenen Gefäßen zu den Quellen, füllen die mit Wasser, tragen die mit Jubel durch Jerusalem und gießen das am Altar aus. Sie beziehen sich auf das, was sie erlebt haben, was ihre Vorfahren erlebt haben im Auszug aus Ägypten. Da war nämlich die Situation die, dass sie kein Wasser hatten und rumgemault haben und so schlimm rumgemault haben, dass sie den Politiker damals, den Mose, umbringen wollten. So sauer waren die auf die Politik und auf den Führer und den Leiter da. Und dann sagt Mose, um Gottes Willen, du musst eingreifen, Vater, jetzt haben wir wieder ein Problem, die wollen mich umbringen, weil sie kein Wasser haben. Und du wirst sehen, sagt Gott, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Das musst du dir jetzt mal vorstellen. Gott antwortet, indem er Mose erwartet, Gott steht auf einem Felsen. Und dann sagt er, du sollst mit dem Stab auf diesen Felsen schlagen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. ich weiß nicht, ob du dir das bildlich vorstellen kannst. Also krass. Ja, nicht eine Quelle, nicht irgendwie ein See, nicht irgendwie ans Meer, sondern ein Felsen. Der ist ja, Felsen sind ja bekannt dafür, dass sie Wasser führen. Felsen sind bekannt dafür, dass du da hingehst und sprudelst. Genau. Aber weil Gott da ist und weil das eine tiefere Bedeutung hat, war es damals so. Und Mose schlägt mit seinem Stab, mit dem er auch das Meer im Übrigen geteilt hat, auf den Felsen und der Felsen gibt Wasser. Und dieser Felsen hat eine besondere Bedeutung. Paulus, der große Schriftgelehrte, der Pharisäer, von dem wir jetzt ja auch schon viel gehört haben, der sein Leben dann Jesus unterstellt hat und sein Nachfolger geworden ist und von der von sich sagt, ich wünschte, ihr würdet alle diese Gebetssprache haben, ich spreche mehr in dieser Gebetssprache als ihr alle. Also du fragst dich, Paulus, wo hast du deine Dynamik, wo hast du deine Energie, wo hast du deine Kraft her? Und wenn du das genau liest, wenn du genau wissen willst, Paulus, wie hast du das gemacht? Er sagt es dir schon. Bloß natürlich musst du es auch machen. Und dieser Paulus sagt, dieser Fels hat eine besondere Bedeutung. Dieser Fels war Jesus Christus, ein Vorbild von Jesus Christus. Er kam mit ihnen. Und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Christus, die Quelle. Christus, die Quelle. Das heißt, du gehst zu Gott, du gehst zu Jesus, du gehst zu Jesus Christus und du bist an der Quelle. Jesus ist mit und bei uns. Das ist die Bedeutung des Heiligen Geistes. Das ist letztlich das, was da passiert. Jesus ist mit dir, du hast ihn dabei, er ist dir ganz nahe. So nahe wie dir nichts anderes ist, ist dir Jesus durch den Heiligen Geist. So, und jetzt feiern die Juden dieses Fest und das ist ein Fest der Freude. Und sie feiern das, was der Prophet Jesaja gesagt hat, seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen, voller Freude. Und wisst ihr, in der Oberpfalz, wenn wir Menschen wären, würden, sind, die voller Freude sind, das wäre so ein krasser Kontrast, das wäre so ungewöhnlich, dass bestimmt alle Leute sagen, habt ihr Bier getrunken, habt ihr einen Maibaum aufgestellt, was ist los, warum habt ihr so viel Freude? Und dann kannst du sagen, das liegt einfach daran, dass ich Jesus nachfolge und dass der Heilige Geist bei mir ist und ich kann gar nicht anders als voller Freude sein. Und die Rabbinen, und ich komme gleich zu dem Climax der Geschichte, die Rabbinen selber, also die Rabbis, die dieses Wasser geschöpft haben, die schreiben auf, in so einem Traktat schreiben sie auf, wer die Freude des Ortes des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat sein Leben lang keine Freude gesehen. Also diese Geschichte, in die uns Johannes hineinnimmt, wo er jetzt erzählt, was Jesus gerade wieder macht, das ist die Geschichte, von denen die Rabbis sagten, also wenn du an Freude denkst, dann ist das Laubhüttenfest der siebte Tag das Ultimative. Besser geht's nicht, fröhlicher geht's nicht. Wenn du das nicht gesehen hast, hast du überhaupt noch nie Freude gesehen. Okay, sind wir im selben Bild? Ja, ihr wisst jetzt genau, wo wir sind. Ich habe euch mitgenommen. So. Und in diesem Ausbruch der Freude stellt sich Jesus hin. Und er sagt Folgendes. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und ruft. Typisch Jesus. Er sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Du musst dir das vorstellen, was das für ein Schock war für die ganzen Juden damals. Die waren ja jetzt in ihrer Zeremonie, die haben ja dieses Wasser geschöpft, die haben das durch die Gegend getragen, die haben das dort ausgegossen. Das war ja, und plötzlich sagt Jesus, das ist ungefähr so, wie wenn du auf der Autobahn 180 fährst in einem BMW M5 und du drückst nochmal drauf und das Auto beschleunigt so, als wenn du von 0 auf 100 beschleunigst. Also die sind schon auf 180 und jetzt beschleunigt Jesus auf 250. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ströme von lebendigem Wasser. Wäre das nicht toll? Wäre das nicht toll, wenn wir nie mehr Durst hätten? Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Also da gibt es etwas, was du empfangen kannst, worum du den Vater bitten kannst. Das geht eigentlich gar nicht ohne den Heiligen Geist. Du kannst auch gar nicht Jesus erkennen ohne den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist dir gar nicht fern. Das ist nicht irgendwie was, was jetzt noch neu vielleicht auf dich kommt, sondern das ist etwas, was sich in dir entfaltet, dem du Raum gibst. Und dann sagt Johannes, das fügt er noch ein, der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Aber jetzt ist er gekommen. Das ist ja das, was wir in Pfingsten feiern. Da ist Jesus offenbart worden, seine Herrlichkeit. Er ist zum Vater gegangen. Dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, jetzt wartet ihr in Jerusalem, bis die Erfüllung kommt. Und dann kam die Erfüllung. Und da waren sie alle im Obergemach. Und da wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und für alle Katholiken, ich feiere das total, Maria war auch dabei. Also falls du jetzt denkst, oh, Maria muss auch mit, sie war dabei. Ist auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, hat auch Feuer auf ihrem Kopf. Was bewirkt nun der Heilige Geist? Ich habe schon eben gerade gesagt, ein untrügliches Zeichen ist Freude. Das kommt auch gleich noch, aber das, was der Heilige Geist vielleicht am meisten bewirkt, ist dieses Gebet, heile, was verwundet ist. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die dich heilt. Wenn du den Heiligen Geist bittest, zu dir zu kommen, wirst du merken, dass die Verwundungen, die du in deinem Leben hast, und wir alle haben das, wir alle, es bleibt nicht aus, das Leben bleibt nicht ohne Verwundungen, dass der Heilige Geist kommt und diese Verwundungen heilt. Wenn du im Johannesevangelium, wir waren ja im 7. Kapitel gerade, Verse 37 bis 39, wo Jesus sagt, Leute, hier gibt's zu trinken, nicht dort. Hier, hallo, kommt mal zu mir. So, muss ich euch vorstellen, ja. Im Johannesevangelium zieht sich das durch das ganze Evangelium, wo Jesus mit Wasser Menschen heilt. Wo er sie befreit. Der Lahme, der kann gehen, der Blinde, der kann sehen, wenn er sich gewaschen hat. Heile, was verwundet ist. Du kannst das im Johannesevangelium durchgucken, durchlesen. Das wird an verschiedenen Stellen beschrieben. Komm, Heiliger Geist, reinige und stärke uns. Und der Heilige Geist schenkt überzeugende Ideen und Visionen, die etwas bewegen. Und das ist etwas, was ich auch so unglaublich unverzichtbar finde und so unglaublich wichtig finden würde, wenn wir Menschen würden, die stärker auch in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist sind, weil wir sind in einer Phase in unserem Land, wo die Orientierungslosigkeit überhand genommen hat und wo Geister rumgeistern, wo du dich fragst, ja, was geistert da wieder rum? Und es fehlt an Ideen, es fehlt an Visionen, es fehlt überhaupt daran, dass irgendjemand mal einen Plan hat. Das ist eine einzige Herumgeschusterei. Und mein Gebet ist, dass wir, aber auch die Menschen, die in Verantwortung sind, neu in Beziehung mit dem Heiligen Geist kommen und mal beten und fragen, Heiliger Geist, was willst du? Und wenn du den Heiligen Geist schickst, wird neues Leben geschaffen und die Erde kann sich wieder entfalten. Das möchte ich auch allen Umweltaktivisten sagen. Mach aus Umweltschutz keine Religion, sondern bitte den Heiligen Geist. Bitte den Heiligen Geist, auch uns zu erfüllen, dass wir erkennen, Herr, was ist dein Wille? Und daraus ergibt sich alles andere, daraus ergibt sich vor allen Dingen Freiheit und keine Einschränkung. Daraus ergibt sich das Wollen und nicht das Müssen. Überhaupt mit Jesus zu folgen, geht es nicht darum, dass du irgendwelche Gesetze befolgst, sondern dass du deinem Herzen, das dich in Jesus verliebt hat, folgst. Darum müssen wir neu auch um den Heiligen Geist bitten. Und du kannst eigentlich täglich um den Heiligen Geist bitten. Du kannst täglich sagen, Heiliger Geist, erfüll mich neu. Komm mir nahe, sei mir nahe, erfüll mich neu. Und er bringt zwei Dimensionen mit sich. Das eine, dafür kannst du nichts, das ist einfach nur, das passiert, wenn du dich lange genug in seiner Gegenwart aufhältst, das ist überschrieben mit Früchten. Ja, da kann der Apfelbaum auch nichts dafür, dass auf dem Apfelbaum Früchte wachsen, das liegt einfach darum, dass er ein Apfelbaum ist. Oder wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn du an mir bleibst, dann wirst du Frucht bringen. Das ist einfach eine Zwangsläufigkeit, das versteht ihr alle, die ihr hier auch im ländlichen Raum seid. Ihr versteht das. Zwangsläufig, das heißt, wenn da Frucht in deinem Leben kommt, brauchst du dich auch nicht zu rühmen. Brauchst nicht sagen, oh, schau mal, was eine tolle Frucht ich da habe. Und die Frucht, die der Geist hervorbringt, besteht, und jetzt kommt mal die Reihenfolge auch, Liebe, das wird jetzt Hedwig besonders freuen, Liebe, ganz wichtig, aber danach kommt Freude. Noch vor Frieden, und wie viele sind froh, dass Geduld an vierter Stelle kommt und Freundlichkeit an fünfter und Rücksichtnahme sogar ganz hinten. Ja, aber ich wünschte mir, wir würden mehr Freude haben. Nicht nur Liebe, sondern auch Freude in der Gegenwart des Herrn. Freude, weil warum sollten wir uns nicht freuen? Warum nicht? Und dann bringt der Heilige Geist Gaben. Und diese Gaben sind aber Gaben des Heiligen Geistes. Das sind nicht deine Gaben. Das heißt, der hat Gaben, und wenn ein Gottesdienst ist, kommt der Heilige Geist und sagt, so, welche Gabe kriegst du heute? Und er gibt dir eine von diesen Gaben oder zwei. Oder du bittest ihn, sagst, Heiliger Geist, ich möchte jetzt heute, möchte ich ermutigend sein, gib mir bitte die Gabe der Ermutigung. Heute möchte ich Dinge sagen, die du mir sagst, die anderen Menschen weiterhelfen, bitte gib mir das oder so und so weiter. Kannst du, der Heilige Geist gibt dir diese Gabe. Manchen bist du mehr geübt, dann hast du vielleicht, bist du mehr bekannt dafür, dass du diese Gabe öfters gebrauchst. Aber es sind eigentlich Gaben des Heiligen Geistes, die er dir schenkt, gibt. Warum? Damit die Gemeinde aufgebaut wird, nicht damit du glänzt. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das heißt also, meine Gabe ist nicht für mich, dass ich hier glänze oder strahle, sondern meine Gabe ist für dich. So hast du es vielleicht auch in den letzten 10 Jahren erfahren. Du hast erfahren, dass meine Gabe für dich ist. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, das sagt Paulus. Das ist, so ist es normal. Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wunder, Weissagung, Sprachen, Gebetssprache. Solche Dinge. Gut, da kann man jetzt ein Seminar drüber halten. Du kannst das Buch lesen. Müssen wir mal gucken, ob wir da, wenn du noch mehr Interesse ist, im Herbst vielleicht noch mehr darüber erzählen. Aber das führt jetzt auch an der Stelle zu weit. Was wichtig ist, ist, dass du es haben willst. Ich habe hier 10 Euro. Sind echte 10 Euro. Sind ein bisschen verknirrt, aber es sind echte. Wer will sie haben? So geht das mit dem Heiligen Geist. Ja, es ist natürlich ein bisschen peinlich und man gibt sich vielleicht den Eindruck, man hätte es nötig. Man muss sich überwinden, man muss ins Rampenlicht treten. Da ist manche Introvertierte eher, hätte gedacht, oh, ich hätte es auch gern gehabt, ich hätte es doch viel mehr gebraucht als Jude. Oh, warum habe ich mich nicht getraut und so. Verstehst du? So, das ist der Punkt. Aber du darfst dem Vater gegenüber deine vornehme Zurückhaltung aufgeben. Und auch die ganzen Argumente, dass du nicht würdig bist und dass du dies nicht und dass du das nicht und dass du eben gerade gesündigt hast und was alles irgendwie der Ankläger dich anklagt, was er dir gerade erzählt, warum du jetzt gerade unbrauchbar bist und das Timing ganz schlecht ist und so. Alles Bullshit. Denn es ist nichts, was du tun kannst, es ist alles getan. Jesus hat es für dich erworben und du kannst einfach nur bitten, so wie du bist. Willst du um den Heiligen Geist bitten? Willst du sagen, Heiliger Geist, erfüll mich? Willst du so sein wie Judith, die sagt, ja, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Lass uns aufstehen und beten. Und dann hören wir das nächste Lied, das letzte Lied. Heiliger Geist, du bist mitten unter uns. Du bist mitten unter uns. Du hörst unser Gebet, du hörst unser Herz, du siehst unsere Sehnsucht, du kennst uns ganz genau. Und Jesus, du hast gesagt, es war gar nicht dein Plan, dass wir alleine unterwegs sind. Du schickst uns einen Helfer. Du kommst selber zu uns durch den Heiligen Geist, du kommst selber zu uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Gebete beantwortest, jeder Einzelne, der für sich betet und sagt, ja, ich möchte das haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du übernatürlich beginnst zu wirken, uns neu zu erfüllen und uns vor allen Dingen diese Freude zu geben. Fülle uns mit Freude.